Schwächen. Und ich bin ja jetzt schon über 40 Jahre gläubig. Was ich heute predige, ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr kann ich sagen, ich habe es verstanden. Jetzt bin ich so weit, dass ich wirklich sagen kann, ja, es ist durch bei mir. Wenn du also eine ganz schlimme Kindheit hattest, wie ich zum Beispiel, das hat lange gebraucht, bis das bei mir wirklich durchkam. Ich habe das zwar verstanden vom Kopf her und auch ich konnte es auch wiedergeben, aber dass es so richtig in mein Herz, in meine Seele gegangen ist, das ist erst, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren erst passiert. Ja. Deshalb, also wenn du sagst, ach, kenne ich schon, habe ich schon gehört, so ist mir das immer gegangen und ich habe immer gesagt, bei den anderen mag es wirken, bei mir nicht. Es braucht manchmal Zeit, bis wirklich das Göttliche in dir durchkommt. Ja? Hast du dich schon mal intensiv mit deinen Schwächen beschäftigt? Hat überhaupt jemand hier Schwächen? Ja, 2 Leute haben Schwächen, 4, 5. Das ist ja schon mal gut. Ja? Also mein Thema heute heißt Umgang mit Schwächen. Und kennt ihr das, dass du innerlich fürchterlich negativ mit dir redest? Ja, Burkhard kennt das. Wir beten für dich gleich, Schatz. Dieses, du kannst es immer noch nicht. Schau dir doch mal die anderen an, wie die das hinbekommen. Wo ist denn dein Glaube? Also ich erlebe das auch in der Beratung ganz oft, dass so ab 60, man schaut dann zurück und dann die Eltern, was habe ich falsch gemacht, dass meine Kinder sich so entwickelt haben, das ist so ein ganz großer Schmerz. Oder auch dieses, kein Wunder, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, schau dir doch mal deine Andachtszeiten an, wie kurz die sind oder hohl oder so, da soll Gott mit dir reden bei solcher Andachtszeit. Und die Folge davon ist, wenn wir diesen inneren Stimmen zuhören, die Folge ist, wir ziehen uns zurück. Ja, die anderen ja, aber ich doch nicht. Und wir glauben nicht mehr, dass Gott uns gebrauchen kann, sondern immer nur die anderen. So was können wir tun bei dieser Selbstanklage, die uns so lähmt. Übrigens, immer wenn du diese innerlichen Dialoge hast, dann musst du dir bewusst machen, du unterhältst dich mit Satan. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Du unterhältst dich mit Satan, weil Gott würde niemals so mit dir reden. Ja, das, als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ja, stimmt, ist ja richtig. Also die Lösung ist, damit wir nicht solche niedermachenden Gespräche in uns haben und uns nicht mit Satan unterhalten, die Lösung ist, wir müssen uns wirklich bewusst machen, wie Gott uns sieht. Und ich habe euch mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Gibt es die heute oder... Jörn, du bist unser Retter. Gibt's die heute? Jörn springt extra ein. Das finde ich ganz lieb von Jörn. Ja, Sacharja 3, Vers 1. Und da kannst du mal deinen Namen für einsetzen. Ach, guck mal, da sehe ich nichts mehr. Ja, gut. Danach ließ er mich, den hohen Priester Joshua, sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser da nicht ein Holzscheit, das man aus dem Feuer gerissen hat? Jehoshua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Dieser wandte sich an seine Diener und befahl, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, siehe, hiermit nehme ich deine Schuld von dir. Nun soll man dich mit festlichen Gewändern bekleiden. Versuch das mal an dich ranzulassen, dass das auch für dich gilt. Also hier lesen wir klar und deutlich, Gott hat dich angenommen, gereinigt, mit Gerechtigkeit gekleidet und er sieht dich anders. Und Gott weiß ganz genau, wer du bist. Er hat dich gereinigt, als du Ja zu ihm gesagt hast. In dem Moment hat er dich gereinigt und er hat seinen Geist in dich hineingelegt und dieser Geist, den er in dich hineingelegt hat, der ist willig. Dieser Geist, der muss trainiert werden. Und so wie du es zulässt, und dem Heiligen Geist Raum gibst, Ja, so verändert er dich. Und auf diesem Weg des Trainings will Gott dich ständig ermutigen und dir zeigen, wie er dich sieht. So, jetzt ist es aber doch so, dass wir immer wieder Schwächen gezeigt bekommen. Und das ist auch so, dass Gott uns diese Schwächen zeigt. Aber warum zeigt er sie? Das ist so ähnlich, er möchte deine Schönheit und deine Stärken in dir sichtbar machen. Als wir aus dem Urlaub kamen, unser Garten war voll mit Unkraut. Und dann habe ich, als ich das Unkraut so gejätet habe, dann dachte ich, oh, guck mal, sieh mal einer, guck, da war plötzlich eine Blume da. Ja, so müssen wir uns das vorstellen. Gott zeigt dir das Unkraut in dir, deine Schwächen, deine Fehler, um deine Schönheit hervorzubringen. Nicht, um dich anzuklagen, sondern wirklich zu zeigen, was steckt denn da in dir? Gott konfrontiert dich nicht mit deinen Schwächen, um dich klein zu kriegen, sondern er zeigt dir liebevoll, wie schön er dich sieht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Das Unkraut muss weg, damit die Blumen sichtbar werden. Und das Schöne in dir, hast du das überhaupt schon mal gesehen, das Schöne in dir, dass es sichtbar wird? Richter 6, Vers 11. Haben wir das, Jörn? Genau, ist ein langer Text, aber ist sehr gut. Stehe ich vor euch? Nee, geht. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr sei mit dir, starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, mit Verlaub, mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind all seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Kennen wir das? Kennen wir diese Fragen? Sie sagten doch, hat uns der Herr nicht aus Ägypten heraufgeführt? Jetzt aber hat uns der Herr aufgegeben und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Sende ich dich hiermit? Er entgegnete ihm, mit Verlaub, Herr, womit könnte ich Israel retten? Sieh doch, meine Tausendschaft ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Der Herr sagte zu ihm, ich werde ganz gewiss mit dir sein und du wirst Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Gideon war wie viele Israeliten mit Furcht erfüllt vor den Midianitern, die das ganze Land im Griff hatten. Und Gideon hatte innerlich selbst Gespräche geführt. Er hat sich mit Satan unterhalten. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Und das führte dazu, dass er das nicht glauben konnte. Kennen wir das? Sobald die Umstände schwierig werden, schauen wir auf unsere Schwächen. Wir schauen auf das, was wir nicht können. Ja? Und wir können dann auch nicht mehr glauben, dass Gott uns helfen kann. Aber wie begegnet Gott ihm? Gott sagt, du starker Kämpfer. Passt doch irgendwie nicht, oder? Wir sind total innerlich verzweifelt und denken, jetzt geht alles unter. Und Gott sagt, du starker Kämpfer. Warum kann Gott das sagen? Und jetzt kommt der Schlüssel. Weil Gott Gideon schon so sieht, wie er sein wird. Also Gott sieht dich schon so, wie du sein wirst. Gott sieht, wenn du ihm Raum gibst, wie du später sein wirst. Das ist ein Riesenunterschied. Deshalb kann er dir das zusprechen. Dieses du starker Kämpfer, sagt Gott, der Herr steht dir bei. Mit anderen Worten, du wirst ein starker Kämpfer, weil ich mit dir sein werde. So wie du im Moment bist mit deinen Schwächen, egal wie deine Schwächen sind, das ist für mich kein Hindernis. Und das möchte Gott uns heute Morgen auch zusprechen. Der Herr steht dir bei, Gott sieht dich, wie er dich geplant hat. Das ist ein Riesenunterschied. Er wird dich verändern. Und Gideon reagiert genauso, wie er es tun würde, sofort zählt, wie wir das tun würden, er zählt sofort seine Schwächen auf. Und frag dich mal, welche Schwächen bringst du sofort ans Licht, wenn man was von dir will. Ja, Gideon sagt, meine Umstände sind schlecht, meine Herkunft ungeeignet und ich selber bin zu klein, zu dumm, zu jung, zu alt und so weiter. Frag dich mal, was sind deine Sätze? Was kommt bei dir immer sofort hoch? Ja, und Gott geht überhaupt nicht auf diese Einwände ein. Er hätte ja sagen können, weißt du was, ich glaube, du brauchst erstmal einen Therapeuten oder du brauchst erstmal einen Seelsorger und dann reden wir nochmal miteinander. Nein, Gott sagt, ich helfe dir. Du wirst sie schlagen wie ein Mann. Also wir sehen an dieser Geschichte, Gott sieht uns nicht, wie wir aktuell sind, sondern er sieht, wie wir durch die Gemeinschaft mit ihm sein werden. Und die Bibel sagt nicht umsonst, der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Das heißt, Gott sieht, was in dir vorgeht. Wenn du in deinem Herzen hast, ich will Gott dienen, ich will mich gebrauchen lassen, es soll nicht um mich gehen. Trotz deiner Fehler, ich möchte Gott dienen. Das sieht Gott. Und deshalb ist Reflexion so wichtig, deshalb ist der Sabbat so wichtig, dass wir uns immer wieder zurückziehen und sagen, wie sieht's denn wirklich in meinem Herzen aus? Das ist das Entscheidende, das Herz. Und nicht, was du kannst, was du machst oder so, sondern dass diese Reflexion, was ist in meinem Herzen, dementsprechend will Gott mich gebrauchen. Und das sehen wir auch an Petrus, Matthäus 16, Vers 17, da sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, ein Fels. Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Warum sagt Jesus das? Oder wann sagt er das? Wisst ihr das? Kurz vor der Kreuzigung, kurz bevor Petrus ihn dreimal verleugnet, da sagt Jesus zu ihm, du bist der Fels. Du bist ein Fels. Jesus schaut nicht auf die Unreife von Petrus. Er sieht Petrus, wie er werden wird. Und interessant ist, Galater 2, Vers 11, später, können wir mal sehen. Ja, als Kephas, das ist ein anderer Name für Petrus, als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammen gegessen. Ach du meine Güte. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, so dass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht geradlinig auf die Wahrheit des Evangeliums zugingen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart aller, wenn du als Juden nach Art der Heiden und nicht nach der Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Ach du meine Güte. Und diese Verleumdung geschah, wisst ihr, wann die geschah? Viele, viele Jahre nach der Kreuzigung. Petrus war in der Zwischenzeit schon Apostel. Der hatte schon Tote auferweckt. Der hatte schon so viele Menschen zum Glauben geführt. Und selbst jetzt noch kämpfte er mit Menschenfurcht. Also ich weiß gar nicht, der wäre in der Gemeinde, weiß ich gar nicht. Hätte der noch vielleicht gerade einen Hauskreis gekriegt oder so. Ne? Also wir sehen hier, Wachstum ist ein Prozess und Jesus nannte ihn Fels. Und Jesus hat das ganze Leben von Petrus gesehen, als er ihn Fels nannte, dann sah er schon den vollendeten Charakter. Und die Überlieferung sagt sogar, dass Petrus nachher am Schluss den Märtyrertod am Kreuz starb. Also Gott kennt deine Schwächen, er sieht, wo du noch im Fleisch lebst, aber er sieht auch, wo du im Geist lebst. Und das berücksichtigt er. Er sieht, wo du dich ausgeliefert hast. Und in diesen Bereichen kann er bei dir wirken. Und er kann dir dann zusprechen, du starker Kriegsheld, du fällst, du wirst es schaffen, weil ich mit dir bin. So, und wie Gott uns ermutigt in unseren Schwächen, so sollen wir uns natürlich auch gegenseitig ermutigen und nicht immer die Fehler des anderen hervorheben, sondern eigentlich eher übersehen und sagen, Gott verändert den Menschen Stück für Stück. Gott wird ihn in die Reife führen. Jetzt, es geht nicht darum, dass wir jetzt immer nur hohles und leeres Gesülze dem anderen zusprechen. Davon rede ich nicht. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht. Jörn, können wir die mal sehen? Was wird nämlich in vielen Gemeinden so gemacht? Sie haben gesagt, ich könne alles werden, was ich will. Also wurde ich ein Dobermann. Ja? Also, so davon rede ich nicht. Ne? Also manche, die... gibt ja auch so komische Propheten, so, also jetzt, die so prophetisch einem was zusprechen und der arme Mensch muss dann immer mit diesen Krücken da rumlaufen. Davon rede ich nicht. Manche reden nämlich Positives einem anderen zu, damit haben sie dann Macht, ziehen die Leute an und haben Einfluss und so weiter. Davor will ich nur warnen. Das meine ich jetzt nicht. Ich habe mich gefragt, warum ist der verlorene Sohn überhaupt zurückgekommen? Nicht nur, weil er Hunger hatte. Ich glaube, tief in seinem Herzen wusste er, wie sein Vater wirklich ist. Er wusste, dass sein Vater voller Verständnis ist, voller Güte, Großzügigkeit und Erbarmen. Und Satan versucht alles, um dir Angst zu machen vor Gott. Satan versucht alles, dir Gott als den darzustellen, der zornig ist, vor dem man Angst haben muss, der böse ist und bloß nichts sagen und so weiter. Er möchte, dass wir uns schämen und uns zurückziehen. Und Gott möchte, dass du in seiner Gegenwart aufblühst. Und das wünsche ich mir für mich selber auch, dass Menschen in meiner Gegenwart aufblühen und nicht irgendwie sich eng so fühlen, so dieses, ich muss mich ständig verändern. Nein, ich darf sein, wie ich bin. Und gerade in dieser Leistungsgesellschaft müssen wir so aufpassen, dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht über Leistung definieren. Das ist im Moment ganz, ganz stark. Wenn du auf Facebook guckst oder Instagram, das finde ich wirklich schlimm. Und wir sind so konditioniert, dass wenn wir was falsch machen, dann schimpfen wir mit uns und wir denken, jetzt kommt eine harte Konsequenz. Der Heilige Geist und Jesus wollen uns immer wieder Gott als den liebenden Vater präsentieren, der voller Güte auf uns sieht und der weiß, was wir eines Tages werden, ja, wenn wir ihm Raum geben. Ja. Er kennt unser Potenzial. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir über uns und unser Leben sprechen. Achte mal darauf, wie sprichst du über dich? Hast du das schon mal beobachtet, wie du über dich selbst sprichst? Und ich habe von Kind auf, hat man mir einen Satz zugesprochen, lass mal, du kannst es nicht. Lass das mal deine Brüder machen. Und der war so massiv in mir. Ich habe den nicht weggekriegt, wirklich, obwohl ich gläubig war. Sobald eine Herausforderung kam, sofort, lass es mal. Ne? Du kannst es nicht, lass es die anderen machen, die können es. Dieses, ich schaffe das nicht, ich bin zu alt, kann ich nicht. Wenn wir diese Sachen aussprechen in uns, dann prophezeien wir unsere Zukunft. Wenn du das, was du nicht kannst, immer wieder aussprichst, dann prophezeist du über deine eigene Zukunft. Wir können nicht ständig über unsere Schwächen reden und den Sieg erwarten. Und wir können nicht Gesundheit erwarten, wenn wir ständig über unsere Krankheit klagen. Ja? Die Bibel sagt, du wirst die Frucht deiner Wörter ernten. Deshalb ist es sehr wichtig, wie du sprichst. Wie redest du über dich? Wie redest du über deine Ehe? Wie redest du über deine Familie? Wir bekommen das, was wir ständig reden. Und deshalb sollten wir uns angewöhnen, so zu reden, wie Gott uns sieht. Aber ehrlich natürlich. Dieses, mir geht es gut, ich bin stark, ich bin gesund. Es reicht nicht nur, das zu denken, sondern es ist wichtig, dass wir das auch aussprechen und sagen, ich bin gesegnet in Gott. Und wenn unsere Umstände negativ sind, können wir die ganze Zeit jammern und sagen, ach, wie schlimm ist alles geworden. Ich kann aber auch sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber du wirst für mich die Schlacht schlagen, ich vertraue dir. Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr war es, glaube ich, hatte ich ja mit Hautkrebs zu tun und das war interessant, wie der Heilige Geist mich gemahnt hat, jedes Mal, wenn man mich fragt, ja, was hast du denn da und so, dass der Heilige Geist mich gemahnt hat, pass auf, was du sagst. Und als man mir das da rausgeschnitten hatte, dann sagte die Assistentin da, die sagte, Frau Seidlitz, so, jetzt machen wir ein Pflaster drauf und Sie werden nie mehr damit Probleme haben. Das war schon für mich wie so ein Ohrwurm. Und dann hatte ich sie im Gesicht auch noch und da sagte man, Sie haben eine Vorstufe von Hautkrebs, eine Vorstufe. Und ich nehme ja immer 100er Sonnencreme und ich merkte, wie der Heilige Geist mich immer wieder ermahnte, sag, es ist eine Vorstufe und kein, ich habe Hautkrebs. Das kann man so leicht sagen, ich habe Hautkrebs. Nein, ich hatte eine Vorstufe. In meinem Bekanntenkreis habe ich 2 Leute, die auch die Vorstufe hatten und sie haben es nicht in den Griff gekriegt. Und das war dann nicht so gut, was danach passierte. Und ich habe mir immer gesagt, ich passe auf, was ich sage. Es ist eine Vorstufe. Und ich muss dann alle 3 Monate muss ich zur Nachkontrolle und jetzt ist alles wieder gut, ich bin gesund, also es ist wieder alles gut. Aber ich merkte, wie der Heilige Geist wirklich auf mich, wirklich Acht hatte, so nach dem Motto, Handy, pass auf und sag nicht, du hast Hautkrebs. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied, weil du prophezeist deine Zukunft. Ja? Wir dürfen durch das negative Reden uns nicht selbst zerstören. Dieses, du bist mit mir, du wirst alle Hindernisse beiseite räumen. Man nennt das wirklich prophetisch proklamieren. Ja, das ist, hört sich so ein bisschen spirituell an, aber es ist wirklich, ich proklamiere prophetisch, was auf mich zukommt. Wir können sagen, okay, im Moment ist es nicht gut, ich bin auch nicht gut drauf, aber das ist nur eine Phase, weil ich weiß, Gott wird mir helfen. Ich weiß nicht wie, aber er wird mir helfen. Irgendwas wird er tun. Die Bibel sagt, alles ist möglich, der da glaubt. So, jetzt halte ich ja gar nichts von frommen Gerede. Und weil ich das schon selber sehr oft erlebt habe von Christen, stell dir mal vor, du hast eine Grillparty in deinem Garten gemacht und hast ganz viele Leute eingeladen, viel Salate und Teller und all sowas, was da so ist. Und alle sagen, tschüss, Dankeschön, war schön. Und du stehst da in der Küche allein mit diesem ganzen Abwasch und musst den Garten noch aufräumen und so weiter. Und denkst, wie kriege ich das jetzt hin? Morgen früh muss ich arbeiten gehen und so weiter. Und dann kommt jemand und sagt, du, Gott ist mit dir. Der sieht das alles. Gott gibt dir Kraft. Habe ich ganz oft erlebt, ganz oft. Ja, sehr oft erlebt. Du bist am Ende und denkst, ist denn hier keiner, der hilft? Und dann kommt dann so ein Gläubiger sagt, Gott sieht das. Gott ist mit dir. Du wirst es schaffen. Und hat vielleicht auch noch einen Bibelvers und sagt, komm, ich bete noch für dich. Und dann geht er. Habe ich alles erlebt. Ich sage euch das. Also das meine ich nicht. Ja, wenn ihr sowas hört, sag einfach, komm, ich muss jetzt arbeiten. Ja, also nicht dieses fromme Gerede, aber wir dürfen nicht laut aussprechen, was Satan uns zuflüstern will. Kannst es nicht. Es ist zu spät. Bei dir passiert nichts mehr. Alles, was gut und auferbauend ist, dem denket nach. Anstatt, dass wir aussprechen, meinetwegen, wie unsicher wir sind oder wir kriegen es nicht unter die Füße oder wie schwach wir sind, sollten wir sagen, du, ich weiß einfach, Gott ist da. Gott ist mit mir. Und dieser Satz, den ich von klein auf wirklich so laut in mir immer hörte. Wisst ihr, was jetzt kommt, wenn eine Überforderung kommt? Sofort kommt laut dieser Satz, wenn andere das können, kann ich das auch. Also sofort, genauso in dieser Lautstärke, sage ich jetzt mal, wenn andere das können, dann kann ich das auch, weil Gott mir helfen wird. Und wenn wir das göttlich aussprechen, kann es sein, dass wir zwar immer noch unsicher sind und immer noch irgendwie ängstlich sind und schwach fühlen, aber wir ändern unsere Sicht, unsere Blickrichtung verändert sich. Und Wir werden innerlich stark und dann, jetzt kommt's, das ist ganz wichtig, Gott öffnet uns die Augen. Gott öffnet uns die Augen und wir sehen plötzlich die Dinge mit einer anderen Blickrichtung. Wir sehen die Gunst, die wir plötzlich haben. Wir sehen plötzlich, dass Gott uns Menschen in den Weg stellt, die uns unterstützen können, die uns Türen öffnen. Wir sehen, dass Gott uns vielleicht einen Bibelvers gibt. Unsere blinden Augen werden sehen und wir werden ermutigt. Die Bibel sagt, ich esse die Frucht meiner Worte. Können wir mal den nächsten Bibelvers, den letzten? Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Dann lesen wir noch in Sprüche 18. Tod und Leben stehen in der Macht deiner Zunge. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet sein Leben vor Drangsal. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Und siehe, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist es, die den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber wird von der Hölle in Brand gesetzt. Wir haben die Kontrolle über unsere Zunge. Wir können in die zerstörerische Richtung gehen. Wir können aber auch in die Richtung wechseln und sagen, wenn Gott mit mir ist, wer kann dann gegen mich sein? Er ist meines Fußes Leuchte. Er ist der Gott, der mich sieht, wie der Florian so schön gesagt hat. Er wird mich führen und leiten, denn er ist mit mir, ja. Wir geben die Richtung vor mit dem, was wir sagen. Ja? Sind wir Ermutiger oder Erbauer? Gott sagt, ich habe dich wundervoll gemacht. Wie redest du über deinen Körper? Ja? Wie redest du über dich selber? Ja? Ich bin unattraktiv, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Kenne ich alles. Deshalb möchte ich uns ermutigen, gerade weil die Zukunft so ungewiss ist, wie geht's jetzt weiter, auch mit der Gemeinde und so weiter. Lass uns wachsam sein, darauf achten, dass unsere Zunge uns in die richtige Richtung führt. Auch wenn die Gemeinde schließt. Gott schließt ja nicht. Es geht ja weiter. Nur es wird was Neues entstehen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir singen noch einmal dieses Lied, was wir heute gesungen haben. Du sagst, wer ich bin oder so. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das wirklich auch für uns singen. Lass das mal so in deinen Geist hinein, in deine Seele. Was sagst du, wer du bist?